Wir sprechen heute noch einmal über Herrn Dr. Ernst Immel. Wir sprechen aber auch über das Outlet im Maler Stern und eine Obstbaumwiese.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Mahlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Patrick Köllner.
Hallo.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir starten jetzt mit, leider wieder einem schweren Thema. Hatten wir letztes Mal ja schon Dr. Ernst Immel, ehemaliger Bürgermeister von Mahl und auch quasi Namensgeber für die Realschule in Hüls. Und da hat sich in den letzten Wochen so einiges aufgetan. Da haben sich nämlich ehemalige Schüler gemeldet, die seinerzeit dort zur Schule gegangen sind, als er dort Direktor noch war, und haben von seinen Gewaltexzessen berichtet, was halt nicht nur Backpfeifen und Ähnliches beinhaltete, sondern richtig Faustschläge und nach heutigen Standards Misshandlung von Schülerinnen und Schülern vor allen Dingen. Und da haben sich mittlerweile ziemlich viele Leute gemeldet, die diese Berichte überwiegend bestätigt haben. Thomas, du bist ja im Thema ganz gut drin.
Ja.
Gib uns mal einen Überblick. Was hat sich so seit der letzten Woche getan?
Ja, also ich durfte in den letzten Tagen mit weiteren Schülern sprechen, die sich bei uns gemeldet haben. Wir haben weitere Leserbriefe bekommen, die wir veröffentlicht haben. Das heißt, im Grunde ergibt sich doch zunehmend so ein Gesamtbild, aber was durchaus auch so ein bisschen differenzierter ist. Also ganz interessant fand ich das Gespräch mit der Schulleiterin, Frau Christina Köhn. Die hat interessanterweise erzählt, dass das Thema Ernst Immel, der Name für diese Schule, eigentlich, ich sag mal, gar nicht so auf der Tagesordnung der Schule war in den letzten Jahren. Ne? Also die waren sich immer so klar darüber, dass sie im Grunde einen relativ blassen Schulnamen hatten. Ne? Die anderen Schulen hier in Mahl, ne? Man denke an Geschwister Scholl, Albert Schweitzer, Willy Brandt und Martin Luther King. Das sind natürlich so Sterne am Himmel der Demokratie- und Freiheitsgeschichte. Und da fällt der Ernst Immel so ein bisschen ab. Aber es war eigentlich nie so das Thema. Und die Frau Köhn sagte, ja klar, ich habe immer mal wieder, zum Beispiel bei Tagen der offenen Tür, wenn Ehemalige kamen zu Besuch, diese alten Geschichten gehört. Das hat mich auch immer sehr betroffen gemacht. Aber irgendwie war wohl in dem Kollegium der Schule zumindest nicht so der Bedarf, ja, wir müssen mal über unseren Schulnamen nachdenken. Das, so weit ist es nicht gekommen. Aber jetzt ist es so, dass die Frau Köhn sagt, also wenn tatsächlich ein neuer Name gefunden werden soll, dann möchten wir als Schulgemeinde bitte gehört werden. Und zwar auch maßgeblich gehört werden.
Was verständlich
ist, ja. Es geht ja um unsere Schule, ne? Und natürlich stehen die da auch noch ganz am Anfang. Frau Köhn hat einfach mal so in den Raum geworfen, wenn, dann könnte man ja einen Frauennamen wählen, also eine Frau, die vielleicht auch mit dem Marler Bildungswesen in Verbindung steht, die hier sich Meriten erworben hat. Das ist so ein erster Gedanke. Ne? Das war das eine. Dann habe ich mit weiteren Schülern gesprochen, die so ein differenziertes Bild geben. Da war zum Beispiel der Peter Martin, der hat gesagt, ja, ich war, hab den jahrelang als Geschichtslehrer gehabt, mich hat er nicht geschlagen und er hat sogar einen ganz guten Geschichtsunterricht hingelegt. Sehr interessant für die Schüler. Ne? Sagte natürlich aber auch, klar, das war damals ein ziemlich strenges Regiment und dass andere Leute da geschlagen wurden, dass es da Backpfeifen gab, ja, das hat er wohl auch mitbekommen. Und es gab eine weitere gewichtige Stimme, die ich sehr interessant finde, weil sie sich auf die Zeit nach 1971 bezieht. Man muss wissen, in Nordrhein-Westfalen, per Runderlass des Kultusministeriums, war es seit Sommer 1971, also seit Sommer 1971, war jede körperliche Züchtigung von Schülern verboten. Also auch die klassische Ohrfeige ausdrücklich verboten. Ausdrücklich wurde den Lehrern gesagt, wenn ihr das tut, müsst ihr mit einem Disziplinarverfahren rechnen. Da geht es dann, keine Ahnung, notfalls auch vor das Verwaltungsgericht. Mhm. Also das war eine ganz klare Ansage an alle Schulen, an alle Lehrer, aber der Michael Rewitzer, der hat sich bei uns gemeldet, der hat ein bisschen erzählt, dass er war in den 70er Jahren Schüler dort, er hat selbst Backpfeifen bekommen und er hat eben auch gesehen, dass andere Backpfeifen von Immel bekommen haben. Das heißt also, die Schlägerei, körperliche Gewalt ging weiter, auch in Zeiten, in denen es bereits ausdrücklich verboten war. Und das ist natürlich ein ganz klares Indiz, dass der Name Ernst-Immel-Realschule ja wohl nicht zu halten sein wird. Das ist jetzt so meine Einschätzung nach vielen weiteren Gesprächen, nach weiteren Leserbriefen, die wir bekommen haben. Es gibt auch immer mal wieder Leserbriefe, die sagen, ich verstehe das nicht. Klar war es streng an der Schule, aber der Herr Immel hat auch viel für unsere Schule gemacht. Und muss man auch hören, diese Stimmen, muss man ja, einordnen. Ja. Ne? Aber unter dem Strich, also wenn ein Pädagoge, der an der Schule Tätigkeit da war, Namensgeber der Schule sein soll, dann darf es solche Vorfälle überhaupt nicht. Und von daher denke ich mal, ist eigentlich klar, wohin die Richtung geht, also mit anderen Worten.
Ja, diese Vorfälle, das überwiegt ja jetzt auch. Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass also durchaus einige Stimmen da, wie du jetzt auch gesagt hast, von Schülern, die eigentlich verschont geblieben sind, die da eigentlich relativ gut durchkamen. Aber ich glaube, das überwiegt jetzt aber, dass Leute sich melden, die da wirklich arge Probleme hatten und da verdroschen wurden, ne?
Es sind auch aus den Gesprächen ergeben sich auch klare zeitliche Tendenzen. Also die Gewalt war wohl insgesamt rückläufig. Es gibt auch Mutmaßungen von jemandem, der sich bei uns gemeldet hat, dass man dem Herrn Immel, als er dann Bürgermeister wurde, 1965 doch nahegelegt hat, nach dem Motto, pass mal auf, wenn du hier Bürgermeister sein willst, dann kannst du dir die Nummer da an deiner Schule nicht mehr leisten mit deinen Gewaltexzessen. Mäßige dich mal so ein bisschen, ne? Das soll gelaufen sein und tatsächlich soll wohl auch in der zweiten Hälfte der 60er Jahre schon erstmals Eltern bereit gewesen sein, das Ganze öffentlich zu machen, den anzuzeigen, vor Gericht zu ziehen. Auch das hat offenbar dazu geführt, dass er sich mal so ein bisschen zurückgenommen hat. Also ich sag mal, auf das damals noch normale Maß der Ohrfeige. Und ich meine, ist alles schlimm genug, ne? Und wie gesagt, also man muss mal schauen, wie man weiter mit dem Thema geht. Das ist natürlich jetzt ein politisches Thema.
Wollte ich gerade sagen, da Bürgermeister Thomas Terhorst ist ja direkt eingestiegen auf das Thema auch. Ne?
Genau.
Ähnlich wie wir das letzte Mal ja auch schon gesagt haben, was auch schon ehemalige Schüler gefordert haben, Name entfernen von der Schule, einen anderen verwenden und die Stadtplakette aberkennen.
Ne? Ja, also es ist wirklich so, also einige Schüler, die sind wirklich von damals, die sind wirklich sehr aufgebracht. Die sagen wirklich, also das hat mich emotional so aufgewühlt, diese Erinnerung, die jetzt hochkommt, also dieser Name muss weg. Die Stadtplakette, also die höchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat, die muss aberkannt werden. Ne? Es gibt auch Forderungen, die sagen, also in dieser Bildergalerie der Maler Bürgermeister muss das Bild abgehängt werden. Ne? Und es geht auch noch Forderungen, die gehen noch weiter, die möchte ich hier gar nicht mehr wiederholen. Also da ist teilweise so die Abneigung, die ist wirklich sehr tief, ne, wenn die Erinnerung wiederkommt. Also viele Menschen, die damals da zur Schule gingen, haben es wohl offenbar über Jahrzehnte verdrängt. Das kocht jetzt wieder hoch und es gibt durchaus Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, die leiden darunter, ne? Ja. Immer noch. Mhm.
Und umso schlimmer finde ich eigentlich, dass wenn du mal so in die Kommentare guckst, Leute, die das kommentieren, die dann sagen, mir hat es auch nicht geschadet oder so war es damals halt. Oder noch besser fand ich, man soll ja über Verstorbenen nicht schlecht reden.
Ja.
Aber wenn jemand Zeit seines Lebens sowas getan hat, dann muss man darüber reden. Und auch dieses Argument, jahrzehntelang haben sie geschwiegen und jetzt auf einmal, ja, wie du gerade sagst, die Leute haben es verdrängt. Mhm. Ich denke mal, die meisten werden am Ende ihrer Schulzeit sich gedacht haben, ich habe jetzt damit abgeschlossen und das ist endlich vorbei und ich gucke jetzt nach vorne. Und natürlich verdrängt man sowas. Das sind, man muss bedenken, das waren Kinder. Und wenn die sowas erleben, das ist ein traumatisches Erlebnis letzten Endes. Und das ist klar, dass du das irgendwo vergräbst erstmal in deinen Gedanken. Und vielleicht gar nicht mehr dran denken willst auch. Und jetzt ist halt der Zeitpunkt, da merken sie, ja, wenn ich jetzt nochmal mich damit beschäftige, werde ich wenigstens noch ernst genommen. Das ist, glaube ich, auch so eine Nummer damals gewesen. Ne?
Die Schüler von damals, die merken heute, wir werden gehört.
Ja.
Das ist der Unterschied. Und ich sag mal so, wir haben eigentlich, wir als Zeitung, als Medium, wir haben unbewusst eigentlich den Anstoß gegeben, indem wir nämlich darüber berichtet haben, dass Teile der Ernst-Immel-Realschule jetzt unter Denkmalschutz gestellt wurden. Also sozusagen eine weitere Auszeichnung für Ernst Immel. Ne? Und da ist dem einen oder anderen die Hutschnur geplatzt. Wir haben ja erst zunächst eine anonyme Stimme gehabt, da war jemand, der sich namentlich nicht zu erkennen geben wollte, aber dann kamen Leute, die sagten, nö, ich trete hier mit meinem Namen ein und auch mit meinem Gesicht, ne? So sind ja auch die Geschichten entstanden, die wir gebracht haben dazu, sind wir als Zeitung, als Medium auch sehr stolz drauf, dass die Menschen zu uns kommen, wir spüren da sehr viel Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, finde ich also wirklich klasse. Und wir berichten darüber. Ja, und jetzt muss man mal sehen, wie es weitergeht. Es gibt ja zum Beispiel in Mal eine Geschichtswerkstatt. Ne? Patrick, du weißt das besser als ich. Wir haben hier Fachleute, die sich mit dem Thema Maler Lokalgeschichte sehr intensiv beschäftigen, die also auch intime Kenntnisse haben über die Maler Nachkriegsgeschichte, die diese Leute kennen, die auch Akteneinsicht schon genommen haben in damalige Vorgänge. Und die sollten jetzt vielleicht auch mal gehört werden, was die so über Ernst Immel zusammentragen können, was sie sagen können. Also die Zeitzeugen, die wir bisher hatten, sind wichtig. Und jetzt muss das, denke ich mal, dazukommen. Und dann ergibt sich wirklich ein Gesamtbild. Man muss ja nichts überstürzen, aber ich denke mal, es zeichnet sich immer klarer ab, dass am Ende eines solchen Prozesses ein neuer Name stehen.
Ja, dafür sind es auch einfach zu viele, die sich gemeldet haben und eben sowas gemeldet haben. Das können die sich nicht alle ausdenken, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Mhm. Was ich mir so auch nicht vorstellen kann, ist, wie das damals abgelaufen ist. Also stellen wir uns vor, bis Freitag dürfen die Lehrer straffrei noch Backpfeifen verteilen, wie sie wollen. Ab Montag dann nicht mehr, weil ein neues Gesetz in Kraft tritt. Dann wird Freitag nochmal verteilt, ab Montag dann, ach, dann muss man zurückzucken oder geht das doch weiter, so mal aus Versehen oder so, weil wer kann sich denn da schon wehren von den Schülern? Also wie das wohl gewesen sein muss.
Ja, das wird in der Praxis so gewesen sein, dass dieser Erlass eben einfach teilweise ignoriert wurde, zumindest von den Alten.
Ja.
Die haben einfach weitergemacht, natürlich mit abnehmender Häufigkeit, könnte ich mir vorstellen. Ne? Und irgendwann kam ja auch eine Generation von Junglehrern und davon berichten ja die Schüler, Ex-Schüler, die mit uns gesprochen haben, auch es kamen Junglehrer, die völlig gewaltfrei einen engagierten Unterricht gemacht haben. Das heißt, keiner von den Gesprochenen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, diese Schule war an sich Mist. Weil, ne, es gab eben Herrn Immel, es gab weitere alte Lehrer, die noch diese Brutalität hatten, aber es gab immer auch junge Lehrer, engagierte Lehrer, die sich gerade auch um die schwächeren Schüler bemüht haben. Davon erzählt eigentlich jeder, mit dem ich gesprochen habe. Also das Gesamtbild der Schule war trotz dieser, ich sag mal, teilweise paramilitärischen Verhältnisse auf dem Schulhof, war positiv besetzt. Also negativ hebt sich wirklich dieser Herr Immel ab. Und so eine Entourage von weiteren Altlehrern, die eben wohl auch zugeschlagen haben.
Das muss man ja sowieso im Kontext der Zeit auch sehen. So diese ältere Generation der Lehrer damals, die ja haben den Krieg komplett miterlebt, im Zweiten Weltkrieg. Ja. Gott weiß, wie die auch aufgewachsen sind, muss man ja auch dazu sagen. Ne? So spätestens ab Anfang der 30er war das ja auch so, dass das von klein auf die Leute schon eingenordet worden sind und das dann für wahr gehalten haben letzten Endes oder für den richtigen Weg. Und davon ist sicherlich vieles übrig geblieben. Plus dieses ganze Trauma des Krieges, was ja auch in den 50er Jahren so gut wie gar nicht verarbeitet worden ist in Deutschland. Das fing ja auch erst mit den 60ern an, spätestens dann Ende der 60er mit den Studenten, mit der Studentenrevolution und sowas. Aber vorher gab es das ja auch nicht und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Grund mit drin, dass diese Generation ein ganz anderes Menschenbild auch gehabt haben muss.
Ja.
Also stelle ich mir zumindest so vor, wenn anderes, man mal eins und eins zusammenzählt.
Anderes Menschenbild und natürlich auch die Unfähigkeit, Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja. Ich meine, also von Herrn Immel wird jetzt gesagt, er sei in der NSDAP gewesen. Also ich habe jetzt das Originaldokument dazu noch nicht gesehen. Ich kann eigentlich nur nachplappern, was ich jetzt woanders gelesen habe. Also er war seit 37 in der Partei. Also eine Kurzrecherche hätte ergeben, das war längst nicht jeder Lehrer im Dritten Reich. Also offenbar nur ein Drittel. Das heißt also, man musste nicht in dieser Partei gewesen sein. Gibt natürlich auch schon mal zu denken. Auch das ein Thema für die Geschichtswerkstatt, die das Parteigehörigkeit in der Nazi-Zeit und dann im Nachkriegsdeutschland dann in der demokratischen Partei Karriere machen, das mal einordnen. Mhm. Was heißt das eigentlich? Kann man da trotzdem ein integrer Mensch gewesen sein oder ist man dann ein mieser Karrierist, der sich einfach nur der Zeit angepasst hat? Dazu können Fachleute hier aus unserer Stadt gehört werden. Das würde mich wirklich interessieren, was die dazu sagen. Ne?
Interessant wäre dann auch zu wissen, wenn der Name wirklich verschwinden würde, wie die Schule dann heißen wird.
Ja, gibt es da Vorschläge?
Also ich habe jetzt zum Beispiel von einen tollen Vorschlag gehört von jemandem, der betroffen ist. Der hat mir gesagt, wie wäre es denn, ja, wenn wir eine Frau nehmen, wie wäre es denn mit Margot Friedländer? Ne, das war ja, ja. Die Geschichte der, von Margot Friedländer ist bekannt, die ist ja vor kurzem erst verstorben, in hohem Alter, über 100 war sie, die ja über, ja, ich glaube über Jahrzehnte durch, als Jüdin, als KZ-Häftling durch Maler, durch deutsche Schulen gezogen ist, mit den Kindern gesprochen hat, den Kindern aus der Zeit von damals erzählt hat.
So wie Helena Bierenbaum.
Ja, ne? Genau. Ja, ja, also, ja. Ne, also das wäre so ein Beispiel, genau, den Namen habe ich dann natürlich auch gleich gehört. Mhm. Also aus so einer, das könnten Namen sein, die vielleicht zur Verfügung stehen. Das sind natürlich erste Ideen, man muss sammeln, man muss überlegen, abwägen, aber also da ließe sich schon was Schönes finden.
Und das wäre auch ein ja, sehr nachvollziehbarer Kontrast dann, sage ich jetzt mal, zum vorherigen Namen. Ne?
Auf
also, dass man gerade dann, dann die vielleicht auch wählen würde oder eine von denen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wie hat sich denn jetzt außer Thomas Seehaus, wie hat sich die Politik denn bislang so geäußert dazu? Vor allen Dingen die SPD, weil Immel war ja SPD. Ne?
Ja, uns gegenüber eigentlich gar nicht. Jetzt ist das ja so, mein Kollege, der ist ja am Mittwoch im Schulausschuss gewesen und da ist die Ernst-Immel-Realschule und die Diskussion Thema. Ne, das heißt, der Heinz-Peter Mohr, der ist da, der wird darüber berichten und dann werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich fände es eigentlich schade, wenn da jetzt eine parteipolitische Schlammschlacht beginnen würde, nach dem Motto, ja, ist ja klar, erst in der NSDAP, dann in der SPD, so kennen wir sie. Ne? Das, also ich hoffe mal, dass sowas nicht kommt. Mhm. Ne? Also da sollte man sachlich diskutieren und die sollten sich mal überlegen, wie man denn als Politik, als Stadtrat daran geht, vielleicht auch als Bürgermeister, weil ich weiß es nicht genau, ich vermute mal, letztendlich entscheiden darf nicht die Schule, sondern vermutlich die Stadt als Schulträger, das Schulamt, der Bürgermeister, der Stadtrat wahrscheinlich in letzter Instanz. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ne, die Entscheidungswege sind. Ne?
Wobei das ja nicht heißt, dass man den Wunsch oder die Vorschläge der Schule jetzt missachten muss.
Sollte also, unbedingt gehört werden.
Ja, ne? Ja. Unbedingt. Man kann das ja im Sinne der Schule auch machen, genau. Im Sinne derjenigen, die da jetzt heute sind.
Genau, also ich glaube, es ist am Ende eine politische Entscheidung, aber die Schule sollte und muss da unbedingt eingebunden.
Definitiv. Ja. Ich hätte jetzt nur irgendwie zumindest von der SPD erwartet, dass sie zumindest mal so ein Statement raushaut und man sagt, wir positionieren uns jetzt mal ganz klar zu unserem ehemaligen Parteigenossen. Also hätte ich irgendwie erwartet. Ja. Vielleicht warten sie jetzt auch noch ab, bis sich das Bild ein bisschen differenzierter darstellt und ein bisschen konkretisiert auch. Kann natürlich auch sein, ne? Also man soll ja auch nichts überstürzen, aber irgendwie hätte ich das erwartet, dass die da relativ schnell irgendwie mit um die Ecke kommen. Aber da kam
bislang nichts. Da kam bislang erstaunlicherweise gar nichts. Nee, eine Reaktion hätte man da schon erwartet, zumal Ernst Immel eben auch als Sozialdemokrat nur, nehme ich mal, an den Weg gehen konnte, den er gegangen ist. Mein Bürgermeister sowieso bei der Berufung von Schulleitern, ob damals das Parteibuch eine wichtige, entscheidende Rolle gespielt hat, weiß ich auch nicht. Auch eine interessante Frage für den Geschichtsarbeitskreis hier. Das müsste man alles mal herausbringen.
Da liegt noch ein langer Weg vor uns. Oder vor allen Dingen vor denen, die es auch für sich selbst aufarbeiten müssen, glaube ich. Ne?
Vielleicht kommt ja noch was.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das Thema wird noch lange nicht zu Ende sein. Aber umso besser, dass sich immer mehr Leute jetzt melden dass man immer besser ein Bild davon kriegt, wie es tatsächlich gewesen ist. Also natürlich, ich kann verstehen, dass manche am Anfang kritisiert haben, da sind jetzt ein, zwei Leute, die erzählen diese Geschichten und man weiß nicht, was man so genau damit anfangen soll. Aber bei der Menge, die wir mittlerweile bekommen haben an Zuschriften, ja, da kann man die Richtung sehr eindeutig erkennen. Auch wenn da welche zwischen waren, wo ich mir dachte, warum schreibt man das jetzt? Also so nach dem Motto, einer hat geschrieben, die Opfer und die Opfer in Anführungsstrichen dann und dass man das nicht alles sofort glauben solle und dann auch wieder dieses, das war ja normal und dann würden Geschichten erzählt von Lehrern, die mit Schlüsselbunden geworfen hätten und so weiter.
Aber das führt alles auch nicht unbedingt weiter. Ne, klar.
Nein, das also stellt die Opfer ja auch in eine ganz andere Ecke irgendwie, ne? So als wenn man die jetzt nicht ernst nehmen will.
Jeder hat ja diese Schulzeit und diese Zeit von damals für sich selbst erlebt. Klar, wenn ich natürlich, ich sag mal, als Mädchen hatte ich schon mal bessere Karten auf der Realschule. Das heißt, da habe ich möglicherweise auch ganz anders, eine ganz andere Erinnerung, weil ich als Mädchen eigentlich grundsätzlich schon mal nicht mehr zu dem Kreis gehörte, die geschlagen wurden. Vor dem Krieg war das noch anders. Also meine Mutter ist Jahrgang 27, die hat sie auch auf der Volksschule in Sinsen noch ordentlich gekriegt. Na, wenn sie da Mist gemacht hat oder vielleicht schon für kleinste Vergehen. Damals wurden auch noch Mädchen geschlagen. Das war das Erste, was nach dem Krieg wohl nicht mehr möglich war. Die waren schon mal verschont. Ne? Also das ist im Grunde, wenn man das so will, eine MeToo-Geschichte, aber eben für ältere Männer, die jetzt hier erzählt wird. Ne? Und da waren die Frauen eben damals außen vor, Gott sei Dank. Wäre besser gewesen,
ja, wobei, alle wären nicht geschützt. Komplett. Wir hatten ja auch Zuschriften, dass das durchaus ab und zu auch mal Mädchen. Genau, hier zu 85% traf es die Jungen, hatte jemand geschrieben. Also dass Mädchen durchaus auch betroffen waren, aber halt nicht auf diese brutale Art und Weise. Genau. Also nicht mit Faustschlägen oder Ähnlichem. Mhm. Und ja, das, was wir letztes Mal schon sehr ausführlich beschrieben haben.
Ja, bei der MeToo-Debatte, da war es ja auch so, dass, also ich habe das auch online gelesen, da war es ganz auch so Vorwürfe, ja, warum melden die Frauen sich denn jetzt alle und so weiter, und dann dazu kam noch das amerikanische Rechtssystem, dass man da eine Menge Abfindung kassieren kann, wenn man da erfolgreich vor Gericht ist, aber das ist ja hier alles gar nicht der Fall, das haben wir ja gar nicht, ne? Und die Leute melden sich ja wirklich, weil sie das, glaube ich, wirklich erlebt haben, also so kommt es mir auf jeden Fall vor.
Und dieses erst jetzt ist halt auch... Früher hätte das doch niemand ernst genommen, beziehungsweise hätte jeder wahrscheinlich gesagt, ja und, war halt so.
Hat der doch nicht geschadet, ne?
Eben. So, ne? Wir sind wohl verdient haben, ne?
Jetzt dann damals die Einstellung bei vielen. Obwohl, du sagtest ja gerade, manche Eltern haben so im Verlauf der 60er dann doch mal umgedacht, ne? Und sind dann dagegen vorgegangen, aber ist doch klar, dass die sich erst jetzt melden, weil vorher hätten sie kein Gehör gefunden. Mhm. Ja, wir bleiben auf jeden Fall weiterhin dran und natürlich an euch da draußen weiterhin auch das Angebot. Ihr könnt uns, egal ob mit Name oder ohne, ihr könnt auch völlig anonym uns weiterhin schreiben, wenn ihr selbst zu denjenigen gehört, die solche Erfahrungen gemacht haben. Geht einfach bei uns auf der Internetseite, da findet ihr ganz unten auf der Seite den anonymen Briefkasten, darüber könnt ihr euch melden. Ansonsten mz-redaktion in einem Wort at medienhaus-bauer.de ist die E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns auch anrufen oder auch direkt vorbeikommen, wenn ihr wollt, und eure Geschichte erzählen. Und dann hoffen wir, dass wir das Bild noch ein bisschen breiter aufstellen können und einen Beitrag dazu leisten können, dass dieses Thema vernünftig aufgearbeitet wird. Und dann können wir hoffentlich irgendwann vermelden, wie der neue Name der Schule ist und wie die Konsequenzen aussehen, die dann Politik, Verwaltung, Stadt und so weiter daraus ziehen. Jetzt kommen wir einmal kurz zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, nicht nur diese ernsten Themen, wir haben ganz viel bei uns im Portal auf marla-zeitung.de und in der MZ-Plus-App für iOS und Android. Da findet ihr immer die aktuellsten Sachen hier aus Marl und der Umgebung. Wir haben ganz viele Livestream-Sachen dabei. Wir haben exklusive Inhalte zu Schalke und BVB. Wir haben natürlich hier aus Marl ganz viele verschiedenste Themen, die wir täglich aufbereiten. Schaut mal vorbei und ihr könnt das Ganze auch antesten. Und zwar 1 Euro für 6 Monate als Probeabo. Einfach mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Des Weiteren läuft nach wie vor unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um 13- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler, die sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, indem sie Prospekte und Zeitungen für uns austragen unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und unser Werbemarkt sucht nach wie vor Telesales Manager und auch HR Payroll Manager. Wenn ihr damit was anfangen könnt und auf diesem Gebiet unterwegs seid, schaut mal unter exploreyourtalents.de. Da findet ihr alle Infos dazu und direkt auch die Möglichkeit, euch zu bewerben. So, jetzt kommen wir zu einem, erfreulich wäre es auch übertrieben, aber zu einem etwas leichteren Thema, das Outlet Center im Maler Stern. Ist zwar auch ein Trauerspiel, aber ein ganz anderes. Patrick, du bist ja da immer im Thema. Maler Stern ist dein Fachgebiet unter anderem. Ja. Erzähl mal, wie ist da die Lage jetzt im Moment? Es gab ja schon wieder Schließungen, ne?
Es gab schon wieder Schließungen, ja. Also den Maler Stern muss man halt unterteilen in das Fashion Outlet in der oberen Etage und in den Rest, der unten ist. Und unten ist eigentlich ziemlich viel los. Ist ja so ein Gemischtwarenladen, da sind Drogeriemärkte drin, da gibt's Klamotten, da gibt's Sachen für die Schule und so weiter. Lebensmittel. Oben ist halt ein Fashion Outlet, das heißt, da wird Mode relativ günstig verkauft, schicke Mode. Und ein Geschäft hat jetzt die Segel gestrichen, nämlich Wellenstein. Die werden jetzt am Samstag, den 18. April, zum letzten Mal da sein für die Kunden von 10 bis 18 Uhr und danach machen die sich auf und davon, das war's dann. Ich war vor Ort, habe mal die Angestellten da gefragt, was denn so der Grund ist, ist natürlich die interessanteste Frage gewesen. Ja, das waren wohl auch die Umsätze, die da zurückgegangen sind. Mhm. Da kam ziemlich viel zusammen, zuletzt noch die geschlossenen Parkhäuser, die haben erzählt, also manche Kunden, die hatten da schon Probleme, einen Parkplatz zu kriegen und ja, da kam viel zusammen und der Laden macht jetzt dicht. Nach 5 Jahren. Und hinterlässt natürlich eine große Lücke, weil Wellenstein, das war schon einer der größeren Läden da und die Marke ist auch relativ gut angesehen. Also das sind qualitativ hochwertige Outdoor-Klamotten, ne? Also, ja, also Übergangsjacken.
Wenn ihr die nicht im Outlet kauft, sind die recht teuer.
Da sind die recht teuer, ne? Also die hatten schon vergünstigte Sachen da und die streichen jetzt die Segel. Und dann habe ich noch gesehen, schräg gegenüber, da wo Ravensburger ist, da war links daneben so ein Captain Fun. Das war so ein Laden, da waren so kleine Kinderkarussells drin. Das gibt's auch in den Mercaden in Dorsten zum Beispiel. Da ist auch ein Laden damit gefüllt.
Im Palais Fest haben sie es sogar relativ groß im Food Court.
Ja, genau, ne, also ist eigentlich ganz, ganz nett, wenn Eltern da so ihre Kinder parken können, wie früher so ein Wellebad bei Ikea. Da gibt es halt sowas, dann können die Karussell fahren, aber das gibt es auch nicht mehr. Das ist auch verschwunden. Also auf der einen Seite, wo die Insel ist, da ist jetzt noch Ravensburger und Camp David und auf der anderen Seite ist der Rest. Also das sind jetzt insgesamt, ich glaube, noch 13, 14 Marken. Gerne verbessern, wenn ich da falsch liege, aber es ist nicht mehr viel. Es ist weit davon entfernt, was mal geplant war. Also 90 Marken oder 70 Marken waren da mal im Gespräch vor 6 Jahren, als das ganze Ding aufgemacht hat. Und man muss fairerweise dazu sagen, also dieses Outlet wurde unter sehr ungünstigen Bedingungen eröffnet, nämlich kurz vor Corona. Ne? Es gab dann wirklich 2 Jahre lang alle möglichen Vorschriften und Gesetze, die da erlassen wurden. Also ständig, wir waren ja alle 6 Wochen da, haben da neue Gesetze, Meet and Greet und 3G, 2G und was es alle gab und Click and
Collect. Plus Ukraine.
Plus Ukraine kam dann auch noch, ne, war auch eine große Sorge, dass die Leute eben halt auf ihr Geld achten, dann nicht mehr den Euro locker haben. Aber das ist halt ein zartes Pflänzchen, dieses Fashion Outlet, auch nach 6 Jahren noch. Und wir haben ja Ende Februar haben wir den Sebastian Sommer getroffen hier vor Ort und der hat halt gesagt, also die setzen darauf, dass ein großer Sportartikelhersteller da hinkommt, dass der dann wirklich eine 1000 Quadratmeter große oder noch größere Fläche besetzt, vermutlich das ehemalige den Ascania-Laden oben. Und daraufhin wäre dann halt das wäre dann so eine Sogwirkung, ne? Mit so einem Reopening, was dann so stattfinden sollte. Aber dafür müsste der erste Schritt erstmal gemacht werden. Da müsste erstmal ein großer Sportartikelhersteller kommen.
Und ja.
Mir fallen da 3 ein, also Nike, Puma, Adidas, das wären so die 3, die mir einfallen. Also wenn es einer von den 3 wäre, der soll dann so eine Sogwirkung entwickeln und dann Leute reinziehen und auch eben andere Läden reinziehen. Im Moment sieht es eher andersrum aus. Also jetzt macht Wellenstein zu, Nachfolger ist da noch nicht in Sicht. Und auch sonst hat lange kein neuer Laden mehr aufgemacht.
Ich habe auch so gerüchteweise gehört, Decathlon war immer in der Diskussion. Hast du darüber was gehört?
Nee, also dass die mal kommen sollten. Ja, die sollten überall schon hin. Die sollten in den ehemaligen VW-Laden Chirper an der Karl-Duisberg-Straße.
Sollte an der Autobahnbrücke?
Genau, da sollte auch mal ein Decathlon rein. Aber das waren, glaube ich, alles so Gerüchte und so.
Okay. Dann ist es jetzt wieder
ein Gerücht. Ja. Ja, Decathlon wäre natürlich auch ein Zugpferd. Aber ich glaube, die setzen auf sehr große Läden. Ne? Also wenn ich mir den Laden in Bochum, da gibt es eine, oder in der Herne, ne?
Herne, genau.
In Herne, genau. Es, ja. Ne? Da, also da ist ja ein Laden, die sind schon sehr groß, ne? Mit sehr großen Parkplätzen auch oder so. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also.
Nee, die wären dann eher so da, wo unsere ganzen Restaurants hier an der Herzliya-Allee sind, besser aufgehoben, wahrscheinlich von der Fläche her.
Ja.
Ja. Das ist natürlich ein massives Problem. Also der Stern ist seit Jahren schon, es sieht nach dahinsiechen aus an manchen Stellen. Mhm. Wird natürlich erst noch schlimmer, ne?
Ja, also ist in die Jahre gekommenes Einkaufszentrum. Also mir persönlich liegt der sehr am Herzen, weil ich hier als Maler damit aufgewachsen bin. Das Ding gehört zum Mal. Und jetzt stellen wir uns mal die Alternative vor, wenn das Ding dann nicht weg wäre oder das geht ja gar nicht. Also ist ja die Stadtmitte, die so, wenn sie auch künstlich ist, ne? Aber wäre ein Unding. Also.
Ja, vor allem, wenn man das mal weiterspinnen würde, es wird dann wahrscheinlich auch keiner erstmal abreißen, weil viel zu teuer. Und bis dann irgendwann mal irgendwas mit dieser Fläche passieren würde, da würden wahrscheinlich Jahrzehnte vergehen. Wenn man, ich meine, in Bottrop ist es, glaube ich, da steht ja eins leer. Ich glaube, da war die Fakt AG auch mit an Bord irgendwie, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Ja.
Da ist es ja noch schlechter gelaufen. Ja, wollen wir uns das mal nicht ausmalen? Das Dach kommt ja auch noch hinzu. Das ist ja auch so ein Faktor, ob der Stern überhaupt offen bleiben darf.
Ja, das haben wir dir auch erzählt vom Wellenstand. Die hatten vor ein paar Wochen wohl einen Wasserschaden da. Also für anderthalb Wochen haben sie den Laden dicht gemacht, weil da Wasser unten stand. Und ich erinnere auch nochmal an den Aldi, der auch mal vor ein, zwei Jahren mal eine Woche dicht war, weil das Wasser da durchgetropft ist. Stichwort Parkgarage und das Parkdeck oben drüber. Ja, also es ist halt in die Jahre gekommen, das Gebäude. Da musste halt noch was reingesteckt werden, ne?
Und gut, eine Lösung ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber gibt es denn schon Stimmen, wo man sagen könnte, da könnte vielleicht doch noch jetzt mal was passieren oder ist jetzt erstmal
mir nicht bekannt. Abwarten. Also ich habe, wie gesagt, mit Sebastian Sommer gesprochen, der ist Geschäftsführer von der Outlet Evolution Services GmbH aus Berlin. Mhm. Die sind so die Firma, die das Fashion Outlet betreiben und die da auch die Verträge ausstellen. Er hat gesagt, das dauert halt sehr lange heutzutage, bis so ein großer Sportartikelhersteller da so einen Laden aufmacht. Ich weiß nicht, warum das so lange dauern soll, weil der Laden ist ja da und so eine Firma wie Nike, Adidas oder Puma, die hat ja ein paar Mark 50 auf dem Konto und könnte das eben alles schnell fertig machen. Und ich weiß auch nicht, warum mache ich einen Laden zu? Den mache ich zu, weil er nicht läuft.
Ja.
Wenn ein Laden läuft, dann vererbe ich den mit meinem Namen an irgendwelche Investoren oder an irgendwen. Also von daher weiß ich nicht.
Das ist dann auch nicht gerade die beste Werbung für andere Firmen, ne? Also
ja.
Ich glaube, da liegt auch mit ein Grund, dass da keine Motivation jetzt herrscht, hier im Maler Stern was zu eröffnen, wenn ja immer mehr Läden wieder schließen und dann solche Probleme daneben noch existieren.
Ja. Mit Sicherheit wird so ein großer Sport, so eine Marke, Puma hatten wir ja mal zum Beispiel, die würde da funktionieren. Also damals der Puma-Laden, da erzählen alle von, auch die anderen Geschäftsleute, die da waren, die sagten, der hat auf jeden Fall der Frequenz gebracht, der hat Leute da reingezogen und immer wieder auch. Und das würde schon was bringen, glaube ich. Aber das muss jetzt erstmal passieren. Da muss wirklich jetzt einer sagen, jo, hallo, da bin ich. Oder das auch schon mal ankündigen, dass man sich vielleicht schon mal drauf freuen kann. Ne?
Ja. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht,
ja.
Ob es da eine Lösung irgendwann gibt und sich jemand findet, der bereit ist, ein bisschen Risiko einzugehen. Ich meine, jetzt mal so ins Blaue hineingedacht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es im Moment auch so ein bisschen die Weltlage ist, die manchen vielleicht auch abhält, so nach dem Motto, wir wissen nicht, wie unser Konzern jetzt so nächstes Jahr vielleicht dasteht, ne, von wegen Lieferwege, die nicht mehr funktionieren, Produktionswege, die vielleicht nicht mehr so ganz funktionieren. Mhm. Hat vielleicht auch einen Grund, weil natürlich sind das immense Kosten, die da auch für solche Konzerne entstehen, auch wenn die Milliarden umsetzen und erwirtschaften. Aber ja, trotzdem so eine Kalkulation, die kann ich mir auch vorstellen, dass die ein Grund mit dafür ist.
Wahrscheinlich ja. Also ja. Stecken wir nicht drin. Grundsätzlich bietet der Maler Stern nach wie vor eine ganze Menge. Also wenn du da einkaufen willst, du kriegst da alles. Du kannst dich da wirklich rundum, du kannst dich da einkleiden, du kannst da Lebensmittel kaufen, du kannst was für deine Tiere kaufen, du hast Drogerieartikel, du kriegst Schultüten, wenn die Schule aufmacht, da bei Michel bringt zum Beispiel. Du hast auch jede Menge, so Discounterläden, was haben wir da, Woolworths und Teddy und Kick und wie sie alle heißen. Also es ist ein breites Spektrum an Geschäften, wo man sich wirklich eindecken kann. Ne? Aber oben, da läuft es im Moment nicht so gut.
Ja. Dann werden wir das auch weiter im Blick behalten. Und wie gesagt, MZ Plus ist das Stichwort da. Erfahrt ihr dann sofort quasi, sollten wir was erfahren, wenn etwas Neues da reinkommen sollte. Und jetzt kommen wir zu einem schönen leichten Thema zum Abschluss. In Altmahl an der Kaspar-Grove-Straße ist es, da gibt es ein Obstbaum-Museum. Wenn man sich nichts darunter vorstellen kann, die Kollegin Theresa Breuer war da vor Ort und hat sich das mal angeguckt. Da stehen Obstbäume mit zum Beispiel einer Apfelsorte, die gibt es seit 500 Jahren hier in Mahl schon. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Museum, sorgt es dafür, dass diese Arten nicht aussterben, mehr oder weniger.
Ja.
Und uns zeigt sie überhaupt auch erstmal.
Ja, das Obstbaummuseum an der Kaspar-Grove-Straße ist Teil des Heimatvereins in Mahl. Mhm. Und die kümmern sich darum, dass alte Obstsorten, alte Apfelsorten dann noch wirklich ja, erhalten werden. Und wirklich, deswegen ist das ein Museum. Man kann da auch selber pflücken gehen und sich dann mal angucken, wie das da alles so funktioniert. Und die bauen auch noch ein paar andere Obstsorten an. Aber insgesamt eine tolle Sache. Also ist ja auch ein tolles Gelände. Man kann da hingehen, kann auch spazieren gehen, wenn man will. Gibt es jetzt seit ein paar Jahren da. Wie gesagt, die Theresa Breuer, unsere Kollegin, die war da vor Ort, hat ein tolles Video gemacht. Gibt es auf der Webseite, auf der Sie gerade diesen Podcast hören oder angucken oder wo immer Sie jetzt sind. Ja, tolles Video. Der Dirk Reinhardt, der das Ganze so betreut, der erklärt da viel, wie das alles funktioniert und ja, ist eine schöne Sache.
Definitiv. Wie sind die überhaupt drauf gekommen? Haben Sie irgendwann gemerkt, oh, es gibt alte Obstsorten hier mal, da können wir was draus machen?
So muss das gelaufen sein. Ich bin da jetzt nicht, ich weiß nicht vor Ort, ich bin da nicht so im Bilde, aber die haben also mehrere Sorten da wieder angepflanzt, die, ich glaube, die jüngsten Sorten, die sind so 40 Jahre alt oder so. Ne? Also das, wo man wirklich auch denkt, die gibt es ja auch schon lange eigentlich, ne? Aber ja.
Interessant ist ja auch das, was dann im Herbst am Baum hängt, ne? Wie das so ist, wenn man mal so eine alte Obstsorte die Frucht in Händen hält, reinbeißt, ob das intensiver schmeckt irgendwie, ne? Oder warum gibt es überhaupt die neuen Sorten? Wahrscheinlich, weil die knackiger sind, weil die nicht so wurmanfällig sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, da ist weniger Pestizide, die man bräuchte.
Darum geht es wahrscheinlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die einen sehr interessanten, intensiven Geschmack haben, diese alten Sorten. Ne? Also allein deshalb lohnt sich es wahrscheinlich schon, das aufrecht zu erhalten und nicht immer nur auf diese durchgestylten Apfelsorten zu setzen, die man da in den Supermärkten vorfindet. Also finde ich total spannend. Ne? Die ganze Gegend ist ja spannend. Gegenüber auf der anderen Seite von der Kaspar-Grove-Straße, da haben die Hembrauker ja auch einen ganz tollen Park gestaltet. Ne? Das heißt, wer sich diese wunderbare Obstbaumwiese anschaut, der kann dann, wenn er noch einen Augenblick Zeit hat, mal auf die andere Straßenseite gehen. Da haben ja quasi die Anwohner, die haben einen Verein gegründet, Hembrauker, und die haben aus einer alten, völlig abgenudelten, aufgegebenen Schrebergartenanlage da was gemacht. Ne? Finde ich auch toll.
Wollte ich gerade sagen, ist das der Kleingartenverein oder ist es was anderes? Weil es gibt ja auch im Hembrauk
als Kleingartenverein. Das sind, also der Verein heißt Hembrauker und die haben sich schwerpunktmäßig um dieses Gelände gekümmert. Okay. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ne? Im Grunde waren es zumindest auch Nachbarn, die aber viele Unterstützer gefunden haben. Die haben das wirklich, das ist auch schon 2-3 Jahre her, mit eigener Hände Arbeit haben die wirklich aus einer Wildnis, haben die einen wunderschönen Park gemacht mit besonderen Bäumen, besonderen Pflanzen, mit Hinweistafeln. Ne? Da kann man auch als Kindergartengruppe, als Grundschulklasse durchgehen und viel über Natur lernen. Und das ist praktisch eine schöne Ergänzung auch zu diesen alten Obstbäumen. Eine wunderbare Ecke mitten in Altmahl, wo man einfach mal so eine Stunde, sag mal, sich mit einem Buch in der Hand auf eine Parkbank setzen und die Sonne genießen kann.
Muss ich dann auch mal machen. Ich war schon länger nicht mehr in der Ecke, obwohl ich da mal für ein paar Jahre gewohnt habe, zwar als ganz kleiner Döps noch, direkt Kaspar-Grove-Straße, Ecke Schiller. Aber deshalb habe ich das so grob noch auch von damals ein bisschen in Erinnerung oder wenn man mal so durchgefahren ist später. Was auch sehr schön ist, die Tierwelt freut es auch. Ne? Also es gibt durchaus einige Tiere, die sich da jetzt an heimisch fühlen. Also von daher auf jeden Fall ein Gewinn für Altmahl. Und so eine kleine Oase, die man dann da jetzt findet, finde ich gut.
Ja, ist für Insekten toll, für Vögel auch wahrscheinlich. Also wenn ein Regenwurm rauskommt oder wenn ein Wurm aus dem Apfel guckt, freut sich auch ein Vogel, wenn er den fressen kann.
Also, Wühlmäuse, habe ich auch gehört, die freuen sich auch darüber. Ja.
Circle of Life.
Sozusagen.
Ja, und ist das nicht so, dass man sich da im Herbst tatsächlich auch bedienen darf? Ja. Das heißt, du musst also jetzt nicht Geld bezahlen, sondern du darfst dir da einfach einen Apfel pflücken und den essen, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Habe ich auch so verstanden, ja. Also die ist zum Pflücken freigegeben.
Zum Pflücken freigegeben. Ja. Dann sollte man mit den Bäumen ordentlich vorsichtig umgehen, keine Äste abbrechen, ne? Fair bleiben. Auch gegenüber den Leuten, die Bäume pflegen, fair bleiben. Ne? Aber man darf sich was nehmen und selber essen, so für den eigenen Bedarf. So ein bisschen Mundraub sozusagen.
Vielleicht machen wir das mal im Herbst, dann wissen wir auch, wie die schmecken.
Dann essen wir, machen wir mal so einen Probebiss irgendwie. Ne?
Ja, bin immer gespannt, wie das läuft. Ich hoffe nicht, dass dann irgendwelche Idioten dazwischen sind, die dann das halbe Feld abräumen oder so. Das hat man ja immer mal wieder, hört man so von Landwirten, ne? Dass dann so in der Nacht- und Nebelaktion Leute irgendwo auf dem Feld dann erstmal so ein paar Kilo Kartoffeln ausgraben oder so und die dann kostenlos quasi mitnehmen. Aber ich denke mal, da spielt dann auch die Nachbarschaft da eine Rolle, weil es ist ja jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern ich glaube, das wird man auch mitbekommen, wenn da Leute Schindluder treiben. Und das hoffen wir mal nicht einfach.
Ja, ist ja auch anstrengend, so Apfelernten. Ist eine langwierige Überkopfarbeit. Ja. Also das machst du nicht mal eben so und du räumst da 2 Tonnen Äpfel ab. Oder das ist, ja.
Und wie gesagt, soziale Kontrolle ist da, glaube ich, auch das Stichwort bei der ganzen Nummer. Und vor allen Dingen, wenn die Leute da im Hembrauch sich so engagieren, ich glaube, die halten da ganz gut auch einen Blick mit drauf.
Die halten
auch auf die andere Straßenseite.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Also geht auf jeden Fall mal vorbei an der Kasper Grove Straße und schaut euch das an. Das Wetter ist ja jetzt mittlerweile ganz angenehm. Da kann man solche kleinen Spaziergänge auch mal machen. Und wenn es dann soweit ist, wenn die Ernte quasi eingefahren werden kann, dann sind wir auch mal wieder vor Ort. Und bis dahin schaut euch mal das Video und den Text von der Kollegin an bei uns im Internet. Da werdet ihr dann nochmal einen sehr ausführlichen Eindruck davon bekommen, wie das da vor Ort ist. Und dann schauen wir jetzt mal aufs Wochenende. Da haben wir so ein paar Veranstaltungen in der Stadt. Wir fangen mal mit Samstag an. Da haben wir ein Konzert und zwar Shine On Celebrating the Best of Pink Floyd von 19 bis 22:30 Uhr und zwar im Konzertsaal der Scharoun-Schule an der Westfalenstraße. Im Vorverkauf kosten die Karten 29 Euro, Schüler und Studierende zahlen nur 20 Euro. An der Abendkasse ist es ein bisschen teurer. Wie viel genau haben sie uns nicht mitgeteilt, so wie ich das sehe. Aber auf jeden Fall für alle, die Pink Floyd schön finden, die Musik von damals, das kann man da wunderbar genießen am Samstagabend. Dann haben wir am Sonntag einen interessanten Workshop, und zwar Tufting-Workshop in Mal. Da geht es darum, eigene Teppiche zu knüpfen und zu gestalten. Von 11 bis 15:30 geht das beim Farden Zoo am Querweg 3a. Kostet zwar 90 Euro pro Person, aber da sind natürlich dann Materialien und so auch mit drin. Eine Anmeldung ist erforderlich. Schaut bei uns mal auf die Website, da findet ihr einen Link dazu. Und dann haben wir ganz groß am Sonntag das Frühlingsfest im Tierheim an der Knappenstraße. Und da geht es nicht nur darum, dass ihr das Tierheim ein bisschen besser kennenlernen könnt, sondern es gibt natürlich auch einiges an Programm. Der Verein Eichhörnchen Nothilfe wird vor Ort sein, das Streunerkatzenteam wird da sein, es wird Veggie-Cookies geben aus Dorsten, eine Tombola ist... wird handgearbeitete Sachen geben, es wird einen Trödelmarkt geben, es gibt gesunde Hundekekse und Leckerlis, das Tierheim-Lädchen ist auch mit dabei und es gibt natürlich auch ein leckeres Kuchenbuffet. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugehen und zwar am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, wie gesagt, an der Knappenstraße. Und dann haben wir noch eine, da bin ich jetzt gesprungen, am Freitag haben wir schon noch ein kleines Konzert und zwar Tankerkönig heißt die Band, die ist im Kulturzentrum der Erlöserkirche an der Schachtstraße zu Gast. Beginn ist 19 Uhr, Einlass 18:30 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 23 Euro und die gibt es unter anderem bei Zweirad Jepkens an der Viktoriastraße, im Musikladen an der Barkhausstraße, bei Lotto Wegener an der Loher Straße oder im I-Punkt im Maler Stern. Ja. Und wie immer natürlich auch der Hinweis, wenn ihr Veranstaltungen wisst, habt, selber veranstaltet und wir sollen die hiermit ankündigen, schreibt uns einfach, sagt Bescheid, mzredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse, ansonsten Facebook und Instagram, da sind wir auch zu erreichen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt schon mal eine schöne Restwoche und ein angenehmes Wochenende. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Thomas.
Gerne.
Und euch da draußen auch vielen Dank. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.